RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 28. Dezember 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Grünes Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun, hören Sie die Schlagzeilen. Präsident richtete einen Friedensbotschaft aus. BNPT kooperiert mit BPS zur Terrorismusbekämpfung. Unternehmer aus Mindanao interessieren sich für Geschäft in Indonesien. Regierung fordert die Industrie auf Kakaobasis. Australien wird ein muslimisches Austauschprogramm 2017 durchführen. Ausländische Investoren sind an Investitionen im Kinobereich interessiert. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat einen Botschaft der Freundschaft und des Friedens bei der nationalen Weihnachtsfeier 2016 in Nortondano, Minahasa, Nord-Sulawesi, ausgerichtet. In seiner Rede sagte der Präsident, dass bei dieser gemeinsamen Weihnachtsfeier alle Kreise aufgerufen werden, um die Lehren des echten Friedens wieder zu implementieren. Im Zufolge sei der Frieden große Kräfte der indonesischen Nation. Der Frieden könne geschaffen werden, wenn alle Volkselemente die Staatsideologie Pancasila verstehen kann. Alle Volkselemente sollen hart arbeiten und gegenseitig dabei helfen, um den Fortschritt für Indonesien zu bringen, die Souveränität und die Abhängigkeit aufrecht zu erhalten. Der Slogan Bhinneka Tunggal Ika oder in Deutsch übersetzt Einheit in der Vielfalt sei eine originäre Erbschaft und muss erhalten werden. Bei dieser Weihnachtsfeier waren die ehemalige Präsidentin Megawati Soekarnoputri, der stellvertretende Vorsitzende der Volksversammlung EE Mangindaan, der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI General Gatot Normantio, der Leiter der Polizei General Ito Karnavian, der Gouverneur der Provinz North Sulawesi Oli Dondokambe und einige Bürgermeister in der Provinz North Sulawesi anwesend. Die Nationale Behörde für die Terrorismusbekämpfung BNPT arbeitet mit dem Zentralen Büro für Statistik BPS zusammen, um die statistischen Daten und Informationen angesichts der Terrorismusbewältigung bereitzustellen. Der Kooperationsvertrag wurde vom Leiter der BNPT, Generalkommissar Suhardi Alius, und dem Leiter des BPS, Suharyanto Gersen, in Jakarta unterzeichnet. Suhardi das sagte dazu, die Kooperation mit BPS sei ein konkreter Schritt, um seine Behörde nach den statistischen nationalen Daten zu stärken, sodass die geplante Strategie der BNPT in Zukunft integriert und kontinuierlich sein kann. Dazu werden die Programme zur Terrorismusbekämpfung effektiver und besser werden. Des Weiteren sagte der Leiter des BPS Suharyanto, dass die statistischen Daten benutzt werden und einen Beitrag für die Terrorismusbekämpfung leisten können. In der Tat sei der Terrorismus eine komplizierte Sache, sagte er weiter. Die Unternehmer in Mindanao in den Philippinen sind daran interessiert, die Geschäftskooperation mit indonesischen Unternehmern in Indonesien, vor allem in der Provinz North Sulawesi, zu intensivieren. Die Provinz North Sulawesi liegt in der Nähe des Gebietes im südlichen Teil der Philippinen. Der Wille der Unternehmer aus Mindanao wurde vom Leiter der Industrie- und Handelskammer in Mindanao, Raymond Salangsang, geäußert. Dies sagte die Sekretärin für die Information und Sozialkultur der indonesischen Botschaft in Davao City, den Philippinen, Endah Yuliarti Fahri, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Jakarta. Sie sagte dazu weiter, die Unternehmer aus Mindanao hätten auch ihren Willen beim Geschäftsforum Doing Business in Indonesien in Santo City in den Südphilippinen zum Ausdruck gebracht, mit den indonesischen Unternehmern im Geschäft zusammenzuarbeiten. Dabei habe der indonesische Generalkonsul in Davao City, Berliana Pitupulu, für das Wirtschaftspotenzial, die Investitionserleichterungen und die Export-Import-Regelungen in Indonesien, vor allem in North Sulawesi, geworben. Die indonesische Regierung fördert die Kakaoindustrie. Deshalb werden einige Einheiten der Kakaoverarbeitungsindustrie in Zentren der Kakaobohnenverarbeitung errichtet. Dies soll dazu beitragen, klein- und mittelständische Kakaounternehmen zu vergrößern. Dies sagte der Generaldirektor für den Agrarsektor des indonesischen Industrieministeriums, Fanga Sutsantjo, in Jakarta. Im Zufolge habe die Regierung die Kakaoindustrie bereits unterstützt. Dazu habe sie seit 2012 Maschinen und Geräte zur Kakaoverarbeitung in Kakaoherstellergebieten wie in West Sumatra, Zentral- und Südost-Sulawesi zur Verfügung gestellt. Er teilte mit, dass die Regierung einen Zollbeschluss des Finanzministers Nummer 67 vom 2010 erlassen habe. Dadurch könne die Kakaobelieferung für die Industrie im Inland größer werden. Die Regierung hoffe, dass sie die Herstellung des Kakaos mit besserer Qualität steigern könnte. Das Inkrafttreten des Zollbeschlusses habe den Effekt der Reduzierung des Kakaobohnenexportes, sagte Pangga Susanto weiter. Die australische Regierung eröffnet die Registrierung für das Austauschprogramm Australisch-Indonesischer Muslime im Jahr 2017. Die Teilnehmer des Programms werden Melbourne, Sydney und Canberra besuchen, um Religions- und Volksversöhnlichkeiten zu treffen, sowie Erfahrungen über die Vielfalt in Australien zu bekommen. Laut der Pressemeldung der australischen Botschaft in Jakarta werden bei diesem Programm einige junge islamische Persönlichkeiten für 2 Wochen eingeladen, um zu erfahren, wie der Islam und andere Religionen in Australien implementiert wird. Das Programm wird von der Australisch-Indonesischen Agentur organisiert. Dabei werden muslimische Jugendliche aus ihren jeweiligen Ländern darüber diskutieren und ihr gegenseitiges Verständnis über die Religion in entsprechend anderer Umgebung erweitern. Die Teilnehmer des Programms werden die bestehende muslimische Gesellschaft in Australien seit dem Jahr 1650 kennenlernen und das Islamische Museum sowie die historische Gallipoli Moschee in Australien besuchen. Die indonesische Regierung brachte zum Ausdruck, dass ausländische Investoren daran interessiert seien, das Kino in Indonesien zu entwickeln und in diesem Sektor zu investieren. Der Vizeleiter für die Investitionskontrolle der koordinierenden indonesischen Behörde für Investition, BKPM, Azhar Lubis, sagte, dass die Filmbranche ein Anziehungspunkt für die Investoren sei, um nach Indonesien zu kommen. Je moderner eine Stadt sei, desto mehr Leute würden sich dafür interessieren, deren Filme in Kino zu sehen. Azhar Lubis erläuterte, dass einige Unternehmen aus Südkorea und China ihr Interesse gezeigt hätten, bald im Kinobereich in Indonesien zu investieren. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.051,90 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.104,64 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.454 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Programmkommentar hat heute zum Thema UN-Resolution über den Stopp israelischer Siedlungen. Wegen einer israel-christlichen UNO-Resolution steuern die diplomatischen Beziehungen zwischen der US-Regierung und Israel auf einen neuen Tiefpunkt zu. Israel wirft den USA vor, für den Resolutionstext, der den israelischen Siedlungsbau scharf kritisiert, veröffentlicht zu sein. In der Folge kündigte die Regierung Benjamin Netanyahu an, den Bau von Siedlungen auf palästinensischem Gebiet ungeachtet der Verurteilung durch den UN-Sicherheitsrat fortzusetzen. Die Resolution vom 23. Dezember ist hart formuliert. Israelische Siedlungsbauten im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem seien eine schamlose Verletzung internationalen Rechts und ein großes Hindernis für den Frieden in Nahost und eine Zwei-Staaten-Lösung. Sie hätten keine juristische Berechtigung, heißt es in dem Dokument. Der Sicherheitsrat hatte die Resolution am Freitag verabschiedet. Darin wird der sofortige Stopp israelischer Siedlungsaktivitäten im Westjordanland und in Ostjerusalem gefordert. Diese hätten keine rechtliche Grundlage und gefährdeten die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, heißt es in dem Text. Es war das erste Mal seit 1979, dass der Sicherheitsrat die israelische Siedlungspolitik in einer Resolution verurteilte. Möglich wurde das durch die Entscheidung der USA, nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch zu machen, sondern sich zu enthalten. Trump griff zum Telefon und verlangte von Ägyptens Militärmachthaber Abdel Fattah el-Sisi die umstrittene Resolution zu kassieren. Sisi gehorchte. Ägypten zog seinen Entwurf zurück. Allerdings sprangen Malaysia und weitere Sicherheitsratsmitglieder ein und brachten den Text unverändert neu ein. Er wurde einen Tag vor Heiligabend mit 14-0 Stimmen angenommen. Die Obama-Regierung enthielt sich. Während der Beratung über Resolution 2334 des Sicherheitsrats erklärte die scheidende UNO-Botschafterin der USA, Samantha Power, die Beweggründe. Zwar habe der Sicherheitsrat schon häufig voreingenommen über Israel geurteilt, einige Formulierungen unterstützte die Obama-Regierung nicht. Resolution 2334 stelle jedoch die Tatsachen so dar, wie sie sind. Die Regierung Netanyahu treibe den Siedlungsbau voran, erkläre jedoch auch, sie wolle weiter eine Zwei-Staaten-Lösung. Beide Ziele zugleich seien unvereinbar. So Power. Das Land müsse sich entscheiden zwischen Siedlungen und Teilung. Die israelische Regierung hatte nach der Abstimmung alle diplomatischen Hebel in Bewegung gesetzt und heftige Vorwürfe gegen die USA gerichtet. Neben scharfer Kritik am scheidenden Präsidenten Barack Obama zitierte Regierungschef Benjamin Netanyahu US-Botschafter David Shapiro zu sich. Zudem wurden die Botschafter von 10 der 14 weiteren UN-Sicherheitsmitglieder einbestellt, die für die Resolution gestimmt hatten. Die UN-Resolution ist nicht bindend, doch befürchten israelische Regierungsvertreter, dass sie die Möglichkeiten der Strafverfolgung des Internationalen Strafgerichtshofs erweitern könnte. Zudem konnte die Resolution Sanktionen auf Produkte aus jüdischen Siedlungen befördern. Soweit Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 28. Dezember 1945 verabschiedete der US-Kongress den War Brides Act. Das Gesetz erlaubt die Einreise der Ehefrauen von Angehörigen der US-Streitkräfte und hilft bei der Familienzusammenführung von im Ausland geschlossenen Soldaten-Ehen. Der War Brides Act, oder auf Deutsch Kriegsbrautegesetz, war ein US-Bundesgesetz aus dem Jahre 1945, das ausländischen Ehefrauen US-amerikanischer Soldaten die Einreise in die USA erlaubte. Das Gesetz, das vom US-Kongress am 28. Dezember 1945 verabschiedet wurde, bestimmte, dass Ehefrauen von Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte, die diese in der Regel während ihres Kriegseinsatzes im Ausland geheiratet hatten, ohne Visum in die USA einreisen durften. Die Regelung umfasste auch die Kinder und adoptierten Kinder dieser Soldaten. Das Gesetz bildete eine Ergänzung zum geltenden amerikanischen Einwanderungsrecht, dessen zentrales Gesetz, der Immigration Act of 1924, sehr restriktiv war und keine Regelungen enthielt, die eine Familienzusammenführung besonders begünstigt hätten. Die Schlacht bei Quirinico, oder auch bekannt als Battaglia dei Sassi Crusi, war eine kriegerische Auseinandersetzung im Zusammenhang mit den Ennet-Birgischen Feldzügen und fand am 28. Dezember 1471 in Quirinico im heutigen Schweizer Kanton Tessin statt. Am 16. Dezember erreichte ein 10.000 Mann starkes mailändisches Einsatzheer, das Bellinzona entsetzen sollte, die Magadino-Ebene. Die 575 verteidigte Dulang. Die 575 Verteidiger hatten sich bei Quirinico versammelt. Sie überließen die Dörfer Podio und Personico kampflos dem mailändischen Heer und lockten dieses in das Innere des Tals. Als die Spitze der Heereskolonie Quirinico erreichte, brachen die Eidgenossen und Leventiner aus ihren Verteidigungsstellungen hervor und stützten sich auf den Gegner. Das mailändische Heer konnte sich in der Tallänge bei winterlichen Verhältnissen nicht entfalten. Durch die schlechten Wetterverhältnisse und den gefrorenen Tessin begünstigt und einer in der Sage, der Tag von Quirinico geschilderten ließ, gelang es der kleinen Streitmacht am 28. Dezember 1471, die mailändischen Truppen in die Flucht zu schlagen. Damit fiel die Leventina dauerhaft an Uri Bellinzona, verblieb jedoch beim Herzogtum Mailand. 1487 erkannte das Domkapitel von Mailand die neuen Herrschaftsverhältnisse an und die Leventina wurde eine ennetbergische Vogtei Uris. Thank you. Die Firth of Tay Brücke ist eine über 3000 Meter lange Eisenbahnbrücke in Schottland über den Firth of Tay zwischen den Bahnhöfen Womit und Dundee. Die darüber führende zweigleisige Eisenbahnstrecke verbindet Edinburgh mit Dundee. Die Brücke wird Tay Rail Bridge genannt. Im Gegensatz zur Straßenbrücke, der Tay Road Bridge, die etwa 2 Kilometer östlich liegt. Die erste Brücke wurde zwischen 1871 und 1878 errichtet. Sie stürzte am 28. Dezember 1879 unter einem querenden Zug ein. Von 1883 bis 1887 wurde 18 Meter flussaufwärts direkt neben Resten der alten Brücke eine neue gebaut, die noch heute in Betrieb ist. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Grünes Indonesien zum Thema Fast 200 Länder sind darin übereingekommen, Treibhausgase aus Kühlschränken und Klimaanlagen zu reduzieren. Fast 200 Länder stimmten darin überein, die Nutzung von Treibhausgasen aus Kühlschränken und Klimaanlagen zu reduzieren. Diese Übereinkommen wurde am 14. Oktober 2016 beim Treffen zum Klimawandel in Kigali, Ruanda erreicht. Dies ist ein großer Schritt in der Bewältigung des Klimawandels, sodass diese Übereinkunft bei Bekanntgabe begrüßt wurde. Zu diesen 200 Ländern gehören auch die USA und China. Das Abkommen teilt die Länder in 3 Gruppen, mit unterschiedlicher Frist in der Reduzierung der Nutzung der Fluorkohlenwasserstoffgase, die von Fabriken hergestellt werden. Diese Gase wurden vor Dutzenden von Jahren als Alternative zu Chemiestoffen gegen die Ozonbereicherung vorgestellt. Diese Gase haben aber eine globale Erderwärmung hervorgerufen. Sie sind 10.000 Mal stärker im Vergleich zu Kohlendioxid, der Treibhausgase. Der US-amerikanische Außenminister John Kerry sagte nach dem Treffen in Kigali, Ruanda, dass dieses Übereinkommen eine historische Entwicklung sei. Aufgrund dieser werden die Industrieländer, einschließlich der USA und einiger europäischen Länder, die Nutzung der Treibhausgase stufenweise zunächst 10% bis 2019 und dann 85% bis 2023 reduzieren. Viele reiche Länder haben begonnen, die Nutzung der Fluorkohlenwasserstoffgase zu reduzieren. 2 Entwicklungsländergruppen werden ihre Gase bis 2024 oder 2028 einfrieren. Indien, der Iran, der Irak, Pakistan und die Golfländer bekommen eine lange Frist. Diese Länder lehnen aber diese Frist ab, da sie Bevölkerungsgruppen in den mittleren Schichten haben, die die Klimaanlage nutzen werden, um das heiße Klima zu bewältigen. Indien befürchtet, dass diese frühe Frist seine Entwicklung zerstören wird. Die dritte Gruppe sind die Länder mit extrem heißem Klima im nordöstlichen Gebiet Afrika und Südasien. Diese Länder sollen den Prozess zur Reduzierung der Nutzung der Fluorkohlenwasserstoffgase im Jahre 2028 abschließen. Der Leiter der UN-Behörde für Umweltprogramm UNEP, Eric Solheim, sagte, diese Länder hätten im letzten Jahr in Paris versprochen, die Welt vor den schlechten Folgen des Klimawandels zu schützen. In Kigali setzten sie dieses Versprechen um. Die Aussage von Solheim basiert auf der Verhandlung über den Klimawandel im Jahre 2015 in Paris. Anders als das Pariser Abkommen ist aber die Kigali-Übereinstimmung eine verbindliche Vereinbarung. Die Kigali-Vereinbarung bestimmt insbesondere die Frist und fordert die reichen Länder auf, die armen Länder in der Anwendung ihrer Technologie zu unterstützen. Einige Industrieländer erklärten, dass sie einen zusätzlichen Fonds in Höhe von 53 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen würden. Die Koalition von 19 Philanthropiebehörden werde einen zusätzlichen Fonds in Höhe von 53 Millionen US-Dollar bereitstellen. Das war unsere Sendung Grünes Indonesien.
Liebes Team der deutschen Redaktion von der Stimme Indonesiens, gerne möchte ich euch sowie allen Hörerinnen und Hörern der deutschsprachigen Sendungen auf 9525 kHz gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2017 wünschen. Ganz besonders bedanke ich mich für die gute Unterstützung der Stimme Indonesiens im zu Ende gehenden Jahr 2016 für unseren RTI-Hörerclub in Ottenau. Es war für mich eine große Ehre und Freude, dass nach mir im Jahr 2014, dann mit Dieter Leupold im Jahr 2015 und nun mit Heinz Haring im Jahr 2016 weitere Mitglieder unseres RTI-Hörerclubs Ottenau bei eurem Quiz gewonnen haben und Indonesien besuchen durften. So haben wir gemeinsam die Hoffnung, dass dies auch 2017 einem weiteren Hörerclub-Mitglied ermöglicht werden könnte. Für die große Hilfe bei Empfangsproblemen durch die zuverlässige Bereitstellung der Sendungen der Stimme Indonesiens und weiterer Programme möchte ich mich ganz besonders bei unserem Ehrenmitglied Michael Bethke in Bad Homburg herzlich bedanken. Da es wie in den letzten Jahren schon gewohnt auch 2016 wieder zu den winterlichen Empfangsausfällen auf der 9525 kHz kam, bleibt doch die Hoffnung, euch bald wieder auf der Kurzwelle in verständlicher Empfangsqualität hören zu können. Auf ein Wiederhören auf der Kurzwelle 9525 kHz freut sich euer Freund und Stammhörer Bernd Seiser aus Ottenau.
Verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Jepara in die Provinz Central-Java zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, das englische Volk feiert an jeden 21. April den Kartini-Tag. Kartini, Indonesiens erste Feministin, kämpfte für die Gleichberechtigung der Frauen und starb vor über 100 Jahren. Kartini oder Raden Ajeng Kartini ruft man sie, um an ihre Verdienste und ihren Kampf zu erinnern. Erklärte die indonesische Regierung den 21. April ihren Geburtstag zum Kartini-Tag. Anlässlich der Gedenkfeier laden wir sie dazu ein, das Museum Kartini in Jepara, Central Java, zu besuchen. Jepara ist der Geburtsort von Raden Ajeng Kartini. In diesem Museum werden verschiedene Waren von Kartini und ihrem älteren Bruder Sosro Kartono sowie historische Waren des Bezirkes Jepara aufbewahrt. Liebe Zuhörer, das Kartini Museum wurde am 30. März 1975 in dem Regierungsbezirk von Sumarno Joyo Mardowo errichtet. Es besteht aus drei Gebäuden und wurde auf einem Grundstück mit der Größe von etwa 5200 Quadratmetern gebaut. Wenn man dieses Museum von oben sieht, kann man die Buchstaben aus dem Alphabet K, T und N als Abkürzung von Kartini als Bauform erkennen. Dieses Museum wurde gebaut, um es den Verdiensten von Kartini, um den Kampf, um die Gleichberechtigung der Frauen zu widmen. Das Museum wird zurzeit von der Bezirksregierung Jepara verwaltet. Es liegt an der Straße Alun-Alun Nummer 1 im Dorf Panggang im Amtsbezirk Jepara. Vor dem Eintritt zu dem Museum werden Sie von einer goldenen Büste begrüßt. Es ist die Statue von Kartini. In diesem Museum werden Sie eine Kutsche finden, die in jener Zeit als Hauptverkehrsmittel diente. Die Gemälde von Kartini und der Kollegen von Kartini sowie das Gemälde des Lehrortes von Kartini hängen im nördlichen Teil des Gebäudes. Es gibt auch in dem Museum verschiedene Waren von Kartini, wie unter anderem eine Nähmaschine, Schriften und einen Prolog, der die Geschichte von Kartini erklärt. Es gibt in diesem Museum außerdem vier weitere Räume mit Sammlungen. Der erste Raum bewahrt die persönlichen Gegenstände von Kartini, wie unter anderem Radio und Teller sowie Fotos auf. Im zweiten Raum werden Sie die Waren des älteren Bruders von Kartini, Pangky Sosro Kartono, finden. Liebe Zuhörer, wenn Sie den dritten Raum betreten, finden Sie allgemein Sehenswerte, auch historische Gegenstände, wie unter anderem ein riesiges Knochengerüst eines Fisches, genannt Joko Wuwo. Es ist etwa 16 Meter lang, 6 Tonnen groß, 4 Meter breit, 2 Meter hoch und etwa 220 Jahre alt. Er wurde im April 1989 in den Gewässern von Karimun Jawa entdeckt. In dem letzten Raum werden Sie unter anderem die Handwerksarbeiten von Jepara, wie unter anderem Schnitzwaren, Keramikarbeiten, Bambus und Ratangflechwaren finden. Das Kartini Museum wird von 8 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag und am Samstag und Sonntag ist es von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Um dieses Museum zu besuchen, müssen Sie 1.000 Rupiah für die Erwachsenen und 600 Rupiah für Kinder bezahlen. Am Sonntag müssen Sie etwas mehr nämlich 1.500 Rupiah pro Erwachsenen und 750 Rupiah für Kinder bezahlen. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über das Kartini Museum. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Sprechen wir Indonesisch. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichtsprogramms ist Membuat Sup Ayam oder auf Deutsch Kochen die Hühnersuppe. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln kennenlernen, die mit dem Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichtsprogramms Membuat Sup Ayam oder auf Deutsch Kochen die Hühnersuppe zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter nochmal. Der Mann, auf Indonesisch Suami. Suami. Nicht wohl sich fühlen. Auf Indonesisch tidak enak badan. Tidak enak badan. Erkältung. Auf Indonesisch flu. Flu. Ins Büro. Auf Indonesisch ke kantor. Ke kantor. Di Hühnersuppe. Auf Indonesisch sup ayam. Sup ayam. Hühnerfleisch. Auf Indonesisch daging ayam. Daging ayam. Karoten. Auf Indonesisch wortel, wortel. Kartoffeln, auf Indonesisch kentang, kentang. Saloten, auf Indonesisch bawang merah, bawang merah. Knoblauch, tulang. Knoblauch, auf Indonesisch bawang putih, bawang putih. Seleri, auf Indonesisch seledri, seledri. Pori, auf Indonesisch daun bawang, daun bawang. Ingwer, auf Indonesisch jahe, jahe. Pepper, auf Indonesisch merica, merica. Salz, auf Indonesisch garam, garam. Lai, auf Indonesisch sederhana, sederhana. Einfach, auf Indonesisch mudah, mudah. Lekker, auf Indonesisch lezat, lezat. In Saiben, kesniten weden, auf Indonesisch diiris, diiris. Indir pane gebraten, auf Indonesisch ditumis, ditumis. Ul, auf Indonesisch minyak, minyak. Stuk, auf Indonesisch potongan, potongan. Gemüse, auf Indonesisch sayuran, sayuran. Folgar, auf Indonesisch matang, matang. Wai, auf Indonesisch lunak, lunak. Bestreut, auf Indonesisch taburi, taburi. Ros swibeln, auf Indonesisch bawang goreng, bawang goreng. Warme suppe, auf Indonesisch sup panas, sup panas. Gesund, auf Indonesisch sehat, sehat. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun geben wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen indonesischen Unterricht mit dem Titel Membuat Sup Ayam oder auf Deutsch Kochen die Hühnersuppe. Das Gespräch ist zwischen Rita und Erna. Sie stehen vor einem Haus. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze nochmal. Morgen um 6 Uhr möchte ich auf den Markt gehen. Auf Indonesisch. Saya besok pagi jam 6 mau ke pasar. Saya besok pagi jam 6 mau ke pasar. Kommst du mit? Auf Indonesisch. Mau ikut? Mau ikut. Warum so morgen früh? Auf Indonesisch. Mengapa harus pagi-pagi? Mengapa harus pagi-pagi? Was möchtest du kaufen? Auf Indonesisch. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? Mein Mal fühlt sich nicht wohl. Auf Indonesisch. Suami saya sedang tidak enak badan. Suami saya sedang tidak enak badan. Er ist erkältet. Auf Indonesisch. Dia sedang flu. Dia sedang flu. Bevor ich ins Büro gehe, möchte ich Hühnersuppe für ihn kochen. Auf Indonesisch. Sebelum berangkat ke kantor, saya mau membuatkan sup ayam. Sebelum berangkat ke kantor, saya mau membuatkan sup ayam. Morgen möchte ich die Zutaten wie Hühnerfleisch, Karotten, Kartoffeln, Saloten, Knoblauch, Sellerie, Ori, Ingwer, Pfeffer, Salz kaufen. Auf Indonesisch. Besok saya mau membeli bahan-bahannya. Daging ayam, wortel, kentang, bawang merah, bawang putih, seledri, daun bawang, jahe, merica, garam. Besok saya mau membeli bahan-bahannya. Daging ayam, wortel, kentang, bawang merah, bawang putih, seledri, daun bawang, jahe, merica, garam. Weißt du, wie man Hühnersuppe kochen? Auf Indonesisch. Kamu tahu bagaimana membuat sup ayam? Kamu tahu bagaimana membuat sup ayam? Meine Hühnersuppe ist sehr einfach, leicht und lecker. Auf Indonesisch. Sup ayam saya sangat sederhana, mudah dan lezat. Sup ayam saya sangat sederhana, mudah dan lezat. Zuerst werden die Saloten und Knoblauch in Scheiben geschnitten. Auf Indonesisch. Pertama-tama, bawang merah dan bawang putih diiris kecil. Pertama-tama, bawang merah dan bawang putih diiris kecil. Und dann werden sie mit ein bisschen Öl in der Pfanne gebraten. Auf Indonesisch. Kemudian ditumis dengan sedikit minyak. Kemudian ditumis dengan sedikit minyak. Danach fügen wir die Stücke von Hühnerfleisch, Karotten, Kartoffeln hinzu. Auf Indonesisch. Setelah itu, masukkan potongan daging ayam, wortel, kentang. Setelah itu, masukkan potongan daging ayam, wortel, kentang. Auch ein Stück von Ingwer, der schon zerdrückt wird. Auf Indonesisch. Jahe yang sudah dimemarkan. Jahe yang sudah dimemarkan. Und dann fügen wir Ori, Pfeffer, Salz und ein wenig Wasser hinzu. Auf Indonesisch. Daun bawang, merica, garam, dan air secukupnya. Daun bawang, merica, garam, dan air secukupnya. Koch alle Zutaten bis die Gemüse und Hühnerfleisch weich sind. Auf Indonesisch. Masak sampai sayuran matang dan daging sudah lunak. Masak sampai sayuran matang dan daging sudah lunak. Danach fügen wir Sellerie hinzu und dann drehen wir den Kasthet ab. Auf Indonesisch. Setelah itu masukkan seledri kemudian angkat. Setelah itu masukkan seledri kemudian angkat. Bestreue die Hühnersuppe mit gebratenen Saloten. Auf Indonesisch. Taburi dengan bawang merah goreng. Taburi dengan bawang merah goreng. Ist die Suppe während sie noch warm ist. Sehr lecker. Auch nicht ist, Dimakan selagi panas, lezat sekali. Ich habe es gehört, fühle ich mich bereits die Freuden. Auf Nisis, mendengarnya saja, saya sudah merasakan lezatnya. Hoffentlich wird dein Mann wieder gesund sein, nachdem die Hühnersuppe ist. Auf Nisis, setelah makan sup ayam panas, semoga suami kamu cepat sehat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Sprechen wir Indonesisch. Bis morgen dann, auf Wiederhören, sampai jumpa lagi besok.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesians RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem Programm stellen wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vor. Dieses Mal kommt eine indonesische Popsängerin namens Acha Septriasa. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Filmschauspielerin. Acha Septriasa wurde am 1. September 1989 in Jakarta geboren. Man nennt sie Acha. Sie begann ihre Karriere im Jahre 2004 als Cover Girl. Sie wurde bekannter, als sie im Jahre 2006 durch den Film mit dem Titel Hurt gemeinsam mit Nirina Zubir und Irwansyah spielte. Sie spielte nicht nur diesen Film, sondern mit Sängerin in diesem Film zusammen mit Irwansyah. Liebe Zuhörer, unser Programm Musik Regenbogen eröffnen wir mit dem Lied Ibu oder auf Deutsch Mutter. Gute Unterhaltung.
Saat kau terbaring, dirimu masih tetap terlihat cantik di mataku seperti dulu. Berbagai macam cerita ku dengar, lucu dan jenaka. Ada cinta yang mengalir di katamu, ada kasih di sampingmu, walau ku tahu tak kau tinggalkan ku, walau sedetik pun takkan kau biarkan diriku menangis bersedih. Oh, thank you. kita tak bersama, tapi bibirmu selalu mendoa. Begitu lama ku tak di sampingmu, walau ku tahu tak kau tinggalkan ku, walau sedetik
Liebe Zuhörer, das Lied Ibu ist ein originaler Soundtrack-Film Menembus Impian, der von Acha Septiasa gespielt wurde. Die Anwesenheit von Acha Septiasa konnte neue Nuancen in die indonesischen Musikindustrie. Sie hat schöne Stimme. Sie spielte den Film Heart, der im Jahre 2006 veröffentlicht wurde. Mit diesem Film wurde Acha bekannter geworden. In diesem Film sang Acha das Lied My Heart und hat sie einen Erfolg erreicht. Dieses Lied wurde von Melly Guslo komponiert. Bis heute ist das Lied My Heart bei vielen indonesischen Musikliebhabern beliebt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun My Heart. Viel Spaß beim Zuhören.
Bisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win our love, we'll conquer all. Wouldn't raise my love even just one night. Our love will stay in my heart.
liebes Team der deutschen Redaktion von der Stimme Indonesiens, gerne möchte ich euch sowie allen Hörerinnen und Hörern der deutschsprachigen Sendungen auf 9525 kHz gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2017 wünschen. Ganz besonders bedanke ich mich für die gute Unterstützung der Stimme Indonesiens im zu Ende gehenden Jahr 2016 für unseren RTI-Hörerclub in Ottenau. Es war für mich eine große Ehre und Freude, dass nach mir im Jahr 2014, dann mit Dieter Leupold im Jahr 2015 und nun mit Heinz Haring im Jahr 2016 weitere Mitglieder unseres RTI-Hörerclubs Ottenau bei eurem Quiz gewonnen haben und Indonesien besuchen durften. So haben wir gemeinsam die Hoffnung, dass dies auch 2017 einem weiteren Hörerclub-Mitglied ermöglicht werden könnte. Für die große Hilfe bei Empfangsproblemen durch die zuverlässige Bereitstellung der Sendungen der Stimme Indonesiens und weiterer Programme möchte ich mich ganz besonders bei unserem Ehrenmitglied Michael Bethke in Bad Homburg herzlich bedanken. Da es wie in den letzten Jahren schon gewohnt, auch 2016 wieder zu den winterlichen Empfangsausfällen auf der 9525 kHz kam, bleibt doch die Hoffnung, euch bald wieder auf der Kurzwelle in verständlicher Empfangsqualität hören zu können. Auf ein Wiederhören auf der Kurzwelle 9525 kHz freut sich euer Freund und Stammhörer Bernd Seiser aus Ottenau.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.